Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Es gibt wahrscheinlich wenig Bereiche, die so umkämpft sind wie der Bereich der Wearables bezüglich genauer Rucksäcken. Heute haben wir mit Nico Schlomm, einen der Gründer bzw. Late Co-Founder von OneMail am Start, und er gibt wirklich spannende Einblicke da rein, was es heißt, in einem so umkämpften Markt mit dabei zu sein. Er erzählt über die ganze Gründung, wie sie geschiftet haben, sozusagen sich auch von dieser Nachhaltigkeit ein wenig zu verabschieden, weil diese einfach von den Kunden deutlich weniger und schlechter angenommen wurde, wie eigentlich gedacht. Sie machen einen unfassbar funktionalen Rucksack, der sie krass differenziert, und allgemein gibt Nico sehr, sehr spannende Einblicke da rein, was es heißt, sozusagen die Brand zu differenzieren übers Produkt, aber eben auch übers, ja, über den Absatz. Das heißt, heute verkaufen sie knapp 30% B2B-Bestellungen an sozusagen andere Unternehmen mit einer deutlich höheren Profitabilität. Sie machen dieses Jahr knapp 5 Millionen Euro Umsatz. Das ist ein sehr spannendes Gespräch, weil Nico im zweiten Teil auch einfach extrem spannende Einblicke gibt, wie sie Prozesse automatisieren, wie sie die Warenwirtschaft sehen. Deswegen will ich gar nicht lange drum herum gehen. Wir gehen direkt rein. Viel Spaß.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded. Heute mit dem Nico von OneMail. Freut mich, dass du da bist. Hi.
Ja, vielen Dank für die Einladung. So spontan.
Nico, wie geht's? Freut mich auch auf jeden Fall auch von meiner Seite sehr, dass du da bist.
Ja, vielen lieben Dank. Ich habe zu danken und freue mich auf das, was kommt.
Wie war die Anreise? Gut?
Ja, war so eine knappe anderthalb Stunden.
Anderthalb Stunden doch.
Anderthalb Stunden.
Okay. Das zieht sich dann doch ein bisschen. Du kommst eigentlich aus Oberhausen, ne?
Ja, exakt. Und dann nach Köln rein ist ja immer nicht ganz so spaßig.
Ja.
Aber geht alles. Ja, alles, um hier zu sein, gell?
Wir haben es geschafft. Das ist die, glaube ich, 102. Folge. Also sozusagen auch da nochmal herzlich willkommen von unserer Seite aus. Ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannender Bereich, in den wir heute reingehen, den wir auch, glaube ich, so von Brandseite auf jeden Fall her noch nicht abdecken konnten. Thema Rucksäcke. Wir kommen da sozusagen im weiteren Verlauf, glaube ich, länger noch drüber zu sprechen. Ist, glaube ich, ein extrem spannender Bereich, wo einfach in den letzten Jahren ultra viel passiert ist. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, da deine Einblicke heute mal so ein bisschen einzufangen. Bevor wir vielleicht so ein bisschen so die Geschichte so ein bisschen von hinten einfach aufräumen, weil bei euch ist ja auch viel passiert und die Konstellation ist vielleicht auch anders wie jetzt in den manch anderen Brands, sage ich jetzt einfach mal. Hol die Leute vielleicht am Anfang gerne selber einmal irgendwie kurz ab, was ihr bei OneMail genau macht, wie viele Leute ihr seid, einfach nur um so die knallharten KPIler, die hier am Anfang immer zuhören, so ein bisschen so zu hooken.
Voll, ja, super, super gern. Wir sind eine Rucksackmarke, also du hast es gerade schon geteasert. Das trifft es eigentlich schon auf den Punkt. Wir machen noch so ein bisschen drumherum. Also wenn du OneMail als Ganzes betrachtest, sind wir eine Reise für Business oder eine Marke für Business-Reisegepäck. Das heißt, vom Koffer über die Aktentasche bis hin zur Kulturtasche machen wir so ziemlich alles, was du irgendwie für deine Reise oder für deinen Business-Alltag gebrauchen kannst. Um jetzt ein bisschen nach hinten zu gehen und zu gucken, ich bin immer Freund davon, nicht zu sagen, was machen wir dieses Jahr. Wir haben letztes Jahr 4,7 Millionen Euro Umsatz gemacht. Genau, sind so in der Größenordnung und haben aktuell 6 Leute. Das variiert immer mal so ein bisschen. Wir sind jetzt mal wieder so auf so einem Allzeittief angekommen. Wir waren zwischenzeitlich mal 9, aber sind damit mit jetzt aktuell genau 6 Leuten ziemlich gut in allen Bereichen aufgestellt.
Habe ich jetzt mal gesagt, so ungefähr fast eine Mio pro Kopf ist ja schon eine wirklich sehr beachtliche Hausnummer. Also das ist ja dann schon mal deutlich ja, größer, was heißt, als gedacht, aber sozusagen ist natürlich auch einfach sehr gut und sehr lean aufgebaut, ne?
Ich glaube, das ist so eine der Vorteile von Produkt-based Businesses. Ne? Also du hast einfach einen Hebel in dem Produktverkauf und brauchst, um mehr Output zu erbringen, nicht zwingend mehr Input, was jetzt Arbeitszeit oder Arbeitsleistung eingeht, sondern du skalierst eigentlich über den Verkauf oder über die Menge der verkauften Produkte.
Finde ich spannend. Ich würde sagen, bevor wir so ein bisschen auch sozusagen dann in deine Kernbereiche irgendwie so ein bisschen überleiten, ist vielleicht am Anfang ganz wichtig zu verstehen oder vielleicht irgendwie auch erstmal in Anbetracht des gesamten Konstruktes so ein bisschen wichtig zu verstehen, wie habt ihr das Ganze so ein bisschen gegründet? Weil du bist sozusagen als Late Co-Founder, ich hatte den Namen dir dann, glaube ich, sozusagen gegeben.
Kannte ich noch gar nicht,
noch nie gehört. Aber vielleicht kannst du kurz einen kleinen Einblick geben, worum du dich so kümmerst, wie du vielleicht sozusagen zur Company stehst und wie du auch Julian vielleicht kennengelernt hast, der das Ganze irgendwie am Anfang gegründet hat.
Ja, absolut. Es war eine super spannende Geschichte. Julian hat OneMail an sich, ohne die GmbH jetzt, ja schon 2017 gestartet. Damals als reiner Amazon-Reseller. Also OneMail kommt wirklich aus dem Hard-Reselling auf Amazon von Reisezubehörartikeln, die es bei uns heute so, wenn man auf die Website guckt, gar nicht mehr gibt. Darunter fallen zum Beispiel sowas wie Moskitonetze oder Regenponchos. Mhm. War dann zeitweise auch Bestseller in Koffergurten. Damit ging es dann so richtig los. Und als es dann auf Amazon irgendwann hieß, welche Produkte machen wir jetzt, gibt es ja diese klassischen Recherchetools, wo man gucken kann, welches Produkt läuft gut. Und das war eben ein Rucksack und ein Reiserucksack. Also ein klassischer Rucksack, der jetzt nicht so groß ist, dass du ihn für den Alltag trägst, sondern fürs Fliegen benutzen kannst. Der war genauso groß wie ein Koffer. Und als es dann so in die Entwicklung ging und alle Anforderungen, Julian ist ja Maschinenbauer, erfüllt waren im Produkt, war das Produkt für Amazon einfach viel zu teuer. Ja, also ein Produkt, was in der Preiskategorie im EK liegt und du musstest dann irgendwie für 170 Euro verkaufen, damals noch 150. Das war nicht realistisch, dass du das auf Amazon zu den Konditionen verkaufen kannst. Und so hat Julian dann mit einem anderen Nico, unser Schweizer Nico, damals einfach so im Spaßprojekt angefangen, einen Onlineshop zu bauen. Und daraus ist OneMade als Marke dann entstanden. Und wenn man es jetzt mal so ein bisschen in die Krisenzeiten der letzten Jahre fasst, dann kam kurz danach Corona. Das heißt, 2020 gab es den ersten Reiserucksack. Und 2020 kam es dann auch zum ersten Lockdown und schlagartig war das Produkt, was OneMade eigentlich ausmacht und was unsere Cashcow war, mit einer Nachfrage komplett besiegelt. Und dann hieß es, was jetzt? Dann hat Julian aus diesem Reiserucksack einen Alltagsrucksack gemacht, also gleiche Funktionalität, ähnliche Funktion, Fokus da eigentlich auf Reise, da war dieses Business-Thema noch gar nicht so wirklich präsent und daraus ist dann OneMade so als Marke entstanden, was man heute sieht. Mhm. Und genau in dem Moment bin ich auch zu OneMade gestoßen. Ich war tatsächlich einer der ersten 300 Rucksackkunden des Business-Rucksacks.
Ach, du bist sozusagen von Kundenseite dann sozusagen mittelfristig rübergewechselt?
Genau so ist es. Also ich habe klassisch, wenn man mal ein cooles Produkt kriegt, ne? Viele Leute sagen ja immer, was sie doof finden. Ich habe einfach mal eine Instagram-Nachricht geschrieben, was ich cool finde. Und bin darüber dann zu dem Zeitpunkt, wo Julian eigentlich noch alles selber gemacht hat, also vom Kundensupport über Produktentwicklung, Import und so weiter, natürlich auch Marketing, von Julian quasi verarztet worden. Julian hat auf die Nachricht reagiert. Ich war zu der Zeit an meiner Bachelorarbeit dran, brauchte dafür noch einen Interviewpartner und irgendwie war es dann lieber auf den ersten Blick, wenn man das so sagen kann.
Das ist süß gesagt. Es ist ja immer so ein bisschen so die Frage, aus welchem Grund gründet man? Was war vielleicht sozusagen, also so, wenn ich jetzt, kannst auch gerne widersprechen, aber ich würde es vielleicht in so zwei Phasen einteilen. Einmal irgendwie sozusagen OneMade bis Corona, was halt sozusagen den anderen Fokus hatte und dann den Shift wirklich sozusagen auf diesen Alltagsrucksack, was ja dann sozusagen auch eigentlich primär das ist, was ihr heute seid. Diese erste Phase, nur um da jetzt auch gar nicht so lange noch drin zu sein oder die so lange zu beschäftigen. Was waren denn so die Ausgangspunkte, warum ihr damals oder warum damals überhaupt gegründet wurde? Also sozusagen, war das dann einfach, dass Julian Bock hatte, irgendwie einfach sozusagen in das Game einzusteigen? Was war so ein bisschen vielleicht so, man hat ja eigentlich schon immer irgendwie, wenn man sich anguckt, wer gründet, gibt's ja immer so eigentlich zwei, drei Punkte im Leben, wo dann klar ist, okay, ich habe auf Punkt X keinen Bock mehr oder Punkt Y fuckt mich irgendwie so ein bisschen ab. Was gab es da irgendwie auch so ein bisschen was zur Gründung dann geführt hat?
Ja, absolut. Ich kann jetzt natürlich nur für Julian sprechen. Ne? Also ich bin jetzt hier stellvertretend für Julian und ich kenne ja auch die ganzen Geschichten, woher das alles so kommt. Julian hat ja klassisch Maschinenbau studiert, das Ganze auch fertig gemacht, aber hatte immer in dieser Zeit schon das Thema mit dem Stempeln. Ne? Also ich stempel mich morgens ein, stempel mich morgens aus. Die Arbeit, die man sieht, hat jetzt vielleicht nicht unbedingt den größten Effekt auf die Gesamtleistung des Unternehmens, also dieser Faktor Motivation durch die Arbeitsergebnisse entfällt ja in so einem Großkonzern sehr, sehr oft. Und das waren einfach viele Punkte, die Julian dazu bewogen haben, zu sagen, hey, dieses Konzernding hier ist nicht so meins, ich möchte einfach irgendwie was machen und ich möchte vor allen Dingen selbst verantwortlich sein für das, was ich leiste und täglich sehen, was das bringt, was ich da mache und warum ich jeden Morgen aufstehe. Und ich glaube, das war einfach so eine große Mission und eigentlich so ein Punkt, wo man sagen kann, es ist wirklich einfach das Ziel, was zu bewegen und was aufzubauen.
Und du hast dann so ein bisschen gesagt, okay, ich habe jetzt hier meinen Interviewpartner für die Bachelorarbeit gefunden und Julian hatte dann einfach zu dem Moment eine Stelle offen und hat gesagt, ey, fang doch einfach mal bei uns an oder was war dann der Werdegang sozusagen von dir?
Eigentlich ganz anders, weil ich war genau auf diesem Weg, den Julian für sich als nicht gut empfunden hat. Ich war bei Apple zu dem Zeitpunkt auch schon 5 Jahre lang und habe während meinem Studium schon eine relativ gute Position besetzt. Also das war die höchste Position, die man in Teilzeit hätte besetzen können. Und eigentlich ging es für mich da eher in die Management-Richtung bei Apple, wobei sich dann irgendwie in diesem Zeitraum, wo wir uns kennengelernt haben, wo Julian also mich gefragt hat, ich fest in diesem Willen war, nach meinem Studium bei Apple Karriere zu machen. Und irgendwie hat mich das ganze Thema dann so gepackt und ich bin dann das erste Mal zu Julian hingefahren und es stand noch gar nicht fest. Das war für mich so ein Freundbesuchen. Ne? Das war für mich jetzt nie das Thema.
Es ist einfach aus eurem Interview entstanden.
Ist es genau, wirklich, wirklich aus dem Interview entstanden, weil Julian hat, ja auch da jetzt wieder, ich kann nur für ihn sprechen, aber das, was er so sagt, ist, dass er in mir einfach was gesehen hat, was viele irgendwie nicht mitbringen. Und ist ja heutzutage auch nicht einfach, Leute zu finden, die genauso viel Bock haben irgendwie auf ein Thema wie der Gründer zu dem Zeitpunkt selbst. Und diese Passion habe ich mitgebracht, irgendwie von Anfang an, fürs Produkt, für die Marke, für die Idee. Und ja, so bin ich dann eigentlich viel, viel mehr da reingerutscht. Vom 450-Euro-Job über die erste Teilzeit-Festanstellung bis zum ersten Vollzeitangestellten und jetzt dann eben auch zum Gesellschafter, ja.
Verrückt, aber gab es sozusagen dann diesen einen, also wenn ich finde die Geschichte sozusagen mit Apple ultra, ultra spannend und ist ja auch ein ultra geiles Unternehmen und ich kenne jetzt auch noch nicht so viele Leute, die bisher hier saßen, die irgendwie sagen, okay, ich hätte auch irgendwie die Management-Richtung in Apple gehen können. Gab es irgendwie so diesen einen Grund oder irgendwie einen Punkt in diesem Gespräch, wo du sagst, okay, komm, weil das ist ja, das eine ist ja wirklich die Richtung, das andere geht ja dann wirklich nochmal ganz woanders hin, dieser eine Punkt oder dieser eine Grund, warum du gesagt hast, ey, ich mach das jetzt, weil das ist ja... Das ist ja also mehr Konzern und sag ich mal irgendwie sozusagen da dann die Hierarchie durchzulaufen, gibt's ja nicht im Vergleich zu, okay, jetzt in ein Startup und mach da irgendwie die Stempel Nummer 2 so ein bisschen, weißt du?
Ja, ich war 22, 23. Es gibt keinen anderen Zeitpunkt, wo du so viel Risiko eingehen kannst. Ich hatte meine kleine 50 Quadratmeter Wohnung, ich hatte ein gutes Gehalt, ich habe mir ein bisschen Geld an die Seite geschafft über die Zeit. Ich war immer nie so konsumfreudig, was eigentlich ein bisschen komisch ist zu sagen, wenn du eine Konsummarke hast, aber ich achte sehr stark darauf, was ich mit dem Geld mache. Das tun wir generell auch bei OneMade. Und von daher war es einfach die Akzeptanz des Risikos und Julian hat auch eine sehr extrem begeisternde und mitreißende Art. Also ich glaube, ich kenne wenig Menschen, die jemandem so eine Passion wecken können wie Julian. Und das macht ihn als Menschen einfach aus und das hat er bei mir absolut geschafft. Also ich hatte am Ende einfach Bock, wollte am besten alles gleichzeitig an den Nagel hängen. Ich habe das Studium natürlich noch fertig gemacht und die Bachelorarbeit war jetzt diese letzte große Instanz. Aber das war so der Way to go und dann hat er mich da an dem richtigen Zeitpunkt einfach abgeholt.
Aber was waren dann so die über die Zeit hinweg deine Aufgaben? Also du hast ja jetzt eben so ganz nebenbei gedroppt, dass du jetzt Gesellschafter bist. Ja. Aber wie ist es sozusagen dazu gekommen? Weil du bist ja nicht heute angefangen und hattest auf einmal, keine Ahnung, Prokura und konntest XYZ machen.
Spannend wäre vielleicht auch so ein bisschen zu wissen, so was hast du denn, also sozusagen ist es ja ganz anders wie das, was man irgendwie in Gesprächen über ein Unternehmen herausfindet. Was für ein Unternehmen hast du vielleicht am Anfang auch erstmal irgendwie vorgefunden? Weißt du, ich meine, als du dann irgendwie so mit drin warst.
Ja. OneMade war zu dem Zeitpunkt, wo ich das erste Mal da war, wie so ein Schulprojekt, wie so eine Schul-AG. Ne? Also irgendwie keiner war fest angestellt, jeder macht's, weil er einfach Bock hat, weil man sich nach Schule, nach Studium, nach seiner Pflicht eben trifft und Bock hat, was zusammen voranzubringen und an Gehälter auszahlen war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht zu denken. Ne? So wie es bei jedem Startup ist. Ich würde behaupten, viele haben ja so diesen Blick vor Augen, ich gründe ein Unternehmen und fahre übermorgen Ferrari ne? oder Porsche.
Ist das nicht so?
Weiß ich nicht, ob das jetzt zu der Realität entspricht. Aber es war eher wirklich dieses Thema lange, lange, lange verzichten. Und das hat jeder getan und jeder hatte Bock und jeder hatte Lust, da einfach was voranzutreiben. Und das war der Zeitpunkt, wo ich zu OneMade gekommen bin. Und das war für mich völlig fein, das war mir bewusst. Und ich hatte einfach auch Bock, was zu bewegen. Also als ich noch gar nicht bei OneMade war, hatte ich meinen persönlichen Nico15 Rabattcode und habe über 10 Freunden OneMade weiterempfohlen, die dann OneMade mit dem Rabattcode Nico15 gekauft haben. Also ich war schon einer der besten Referral-Marketer, die OneMade so hatte, zu dem Zeitpunkt, wo ich noch gar nichts damit zu tun hatte. Und dann ging es irgendwie immer so weiter. Ne? Also das, was wir damals irgendwie an Umsatz, da waren wir mal froh, wenn wir 1-2 Rucksäcke an einem Tag verkauft haben. Das war schon richtig cool. Ne? Und dann gab es auch einen Standard, oder dann war es auch mal da, dass wir an einem Tag halt gar nichts verkauft hatten oder auch mal ein Rucksack zur Retoure kam und dann ein Minus im Shopify-Umsatz stand. Und heute stehen wir natürlich wo ganz anders, aber nichtsdestotrotz ist das so die Base, wo ich dazugekommen bin.
Crazy. Und ich hatte Marvin jetzt die Frage so ein bisschen geklaut, was waren so ein bisschen so deine ersten Aufgaben oder so ein bisschen sozusagen die Meilensteine, die dann sozusagen bis zum Gesellschafter-Dasein so irgendwie gefallen sind?
Passt auch ganz, ganz, ganz gut dazu. Als ich angefangen habe, war es so ziemlich alles. Also ich habe so ziemlich alles mal gemacht. Das war Influencer-Marketing, E-Mail-Marketing. Ich habe irgendwann mal für Q4 für Black Friday, damals dann hieß es bei uns irgendwie Green Friday, habe ich E-Mail-Kampagnen geschrieben, Operations gemacht, mit den Lagern kommuniziert, irgendwann ist dann Kundensupport in meine Aufgaben oder in meinen Aufgabenbereich nicht operativ, aber zumindest strategisch gerutscht. Also ich glaube, es war wirklich fast wie so eine zweite Founder-Laufbahn. Ne? Also du hast wirklich alles mal gemacht. Und ich glaube, das Einzige, was ich nie gemacht habe, waren Facebook-Ads.
Weil die immer Julian gemacht hat.
Genau, da war Julian voll drin, da hat Julian seine komplette Passion drin, kennt sich damit seit Jahren aus und ist da einfach, unschlagbar.
Crazy.
In meinem Kopf bist du sozusagen aber so ein bisschen als der B2B-Guy, wenn man das so sagen kann, hinterlegt, weil ich weiß noch, wir haben 2022 oder Anfang 2023 auch mit Julian viel über das Thema Conversion Rate Optimierung gesprochen und da auch mal so ein bisschen ja uns ausgetauscht, was man da sozusagen machen kann. Und dann irgendwann kam auf LinkedIn ein so ein Dude, sage ich mal, ganz einfach an und meinte so, ja, wir machen jetzt B2B für OneMate. Und das war es dann du, ja. Bis wir uns dann quasi jetzt beim letzten Event wieder getroffen haben, habe ich aber dann irgendwie immer weniger mit OneMate am Hut gehabt. Wie ist es dann sozusagen gekommen, dass ihr gesagt habt, ey, wir haben jetzt eine dedizierte Person, die irgendwie B2B macht?
Ja, auch das war mehr so ein Weg. Also auch wieder zurück zu meiner Karriere bei Apple. Ich habe in meiner Apple Business Laufbahn generell mehrere Stationen in Vorbereitung auf diese Leadership-Rolle mitgemacht und darunter war auch eine 6-wöchige, sag mal, wie so ein internes Praktikum. Ne? Also eine Zeit, wo ich quasi im Apple Business Team war. Und das Apple Business Team macht eigentlich genau das gleiche wie jetzt das OneMate Business Team. Es versorgt Großkunden, Unternehmen mit zum Beispiel iPads für die Kassenausstattung oder für digitale Filialkonzepte oder wie auch immer. Und die Idee habe ich dann eigentlich mit zu OneMate gebracht und habe zu Julian gesagt, ich sehe das hier total, dass wir das auch für Unternehmen anbieten. Und Julian war zu dem ersten Zeitpunkt, wo ich mit der Idee aufkam, natürlich erstmal so, hey, weiß nicht, so voll in dieser D2C-Welt und in dieser D2C-Bubble drin. Und ich habe es trotzdem immer weiterverfolgt, das Thema. Und gerade in diesem Corona-Kontext kamen dann immer mehr Unternehmen und haben gesagt, hey, irgendwie dieses 0815 Werbemittel, der Rucksack für 30 Euro, den ich da jetzt mit meinem Logo versehen kann, das finde ich nicht mehr so cool. Und irgendwie überlegen gerade eh alle, ob sie bei mir bleiben wollen oder nicht. Deswegen möchte ich mal irgendwie was tun. Und da kamen immer mehr Unternehmen auf uns zu. Und das waren noch sehr früh sehr große Unternehmen. Also wir haben innerhalb des ersten Geschäftsjahres schon mit einem Kunden zusammengearbeitet, den wir jetzt noch als einen der größten Kunden betreuen seit 5 Jahren, also wo wirklich quartalsweise Bestellungen reinkommen. Da war Porsche unter den ersten 5 Kunden, die wir irgendwie in unseren Rucksäcken beliefert haben. Und am Anfang waren es dann mal so 20, 50, also so Umsätze, wo man noch sagen würde, ja, das kann man mal mitnehmen. Aber mit der Zeit, gerade von 2021 bis heute, hat sich das einfach krass skaliert. Also wir haben stärkere Wachstumsquoten im B2B, rein only B2B, als im D2C hingelegt über die Zeit, sodass B2B im Umsatzanteil quasi immer mehr D2C aufgeholt hat. Nicht eingeholt, aber aufgeholt.
Jetzt ist es ja schon so ein bisschen so, dass es jetzt schon so ein bisschen aus dem Produkt herausgegangen ist. Also es ist irgendwie sehr passend für solche Geschenke auch. Kannst du vielleicht erstmal am Anfang, um so ein bisschen so die Leute vielleicht irgendwie abzuholen, einmal so ein bisschen so erzählen, wie du vielleicht so diesen Rucksackmarkt so ein bisschen siehst, weil ich könnte dir wahrscheinlich jetzt auch noch irgendwie 6 andere Marken sagen und ich bin ganz ehrlich, hätte ich jetzt nicht irgendwie sozusagen eine Recherche bekommen und mich mit dem Podcast irgendwie genauer beschäftigt, hätte ich dir jetzt gar nicht ganz genau sagen können, okay, wo liegt jetzt eigentlich genau die Entscheidung zu einem anderen Marktbegleiter von euch? Vielleicht kannst du das auf 2 Ebenen beantworten. Einmal so, was das Produkt vielleicht so ein bisschen ausmacht, und dann vielleicht sozusagen einmal, wie du so ein bisschen die Marktteilnehmer siehst oder wie du euch da so ein bisschen vielleicht einsiedeln würdest.
Also erst zum Produkt. Wir definieren unser Produkt ganz, ganz klar über die Funktionalität, also über die Usability, über die Vielseitigkeit im Alltag in Verbindung mit einem sehr, sehr schlichten, minimalistischen Design. Kleiner Fun Fact, dieses eckige Design, was unsere Rucksäcke haben, kam daher, dass wir ursprünglich einfach nicht 3D zeichnen konnten. Also wir haben einfach den Rucksack auf dem Papier gemalt, in der ersten Entwicklungsstufe und dann hat das unser Produzent genäht und das Ding war dann halt eckig und dann haben wir uns gedacht, ja, eigentlich ganz cool. Und das macht eben unser Produkt aus, wenn man jetzt den Bestseller, unseren Backpack Pro nimmt, der besteht aus über 170 Einzelteilen, aus über 240 Nährprozessen, hat über 25 Fächer und Funktionen, 8 Meter Reißverschluss, also bietet dir einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten und ist sehr vielseitig einsetzbar. Und das ist das, was die Marke ausmacht. Das zieht sich durch alle Produkte weg. Egal, ob du jetzt einen Koffer nimmst, der einfach von der Fachaufteilung und von der Bauqualität den großen Marken in nichts nach und eigentlich eher vorsteht, bis hin zum Rucksack oder irgendwie Kulturtaschen. Auch da haben wir einfach zum Beispiel ein Zahnbürsten- und Hygienefach und in dem Zahnbürstenfach hast du nochmal einen Halter für die Bürstenköpfe von deiner elektrischen Zahnbürste. Also es ist einfach alles irgendwie so ein bisschen durchdachter und alles so ein bisschen zu Ende gedacht. Das macht unsere Produkte aus. Und natürlich, du hast ein unheimlich starkes Marktumfeld, wobei sich gerade jetzt viele Marken ja in diesem Nachhaltigkeitsbereich positionieren und weniger übers Produkt kommen. Wenn wir jetzt unser Produkt nehmen, gibt es eigentlich wenig Gründe drumherum, die wir so fokussiert angehen, wie die vielseitige Nutzbarkeit des Produktes. Und das kommt am Markt einfach sehr, sehr gut an. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen, warum wir im B2B-Segment einfach einen Kundenstamm uns aufbauen können, weil das Produkt da einfach so einen coolen Product-Market-Fit hat. Da geht es nicht um irgendeine Geschichte, irgendeine Story, sondern es geht faktisch einfach um eine Kaufentscheidung, um meinem Team irgendwie den Alltag einfacher zu machen.
Andersrum gesagt, könnte man aber auch sozusagen wahrscheinlich untermauern, dass es schon auch, sag ich mal, im D2C-Bereich einfach auch schwieriger geworden ist, weil es halt eben auch so voll ist. Ne? Also sozusagen, ja. Klar, du kannst natürlich irgendwie über die Funktionalität natürlich gehen und das ist natürlich auch ein gutes Verkaufsargument, aber du würdest auch wahrscheinlich jetzt unterschreiben, wenn ich sagen würde, ey, vor allem so ein Bereich, der wahrscheinlich irgendwie sozusagen in der normalen Paid Acquisition wahrscheinlich irgendwie ein bisschen schwierig geworden ist oder wo einfach extrem viel drin ist, ist halt irgendwie sozusagen dieses ganze Rucksackthema, oder?
Ja, also der Markt ist unheimlich stark umkämpft. Man sieht ja auch, wenn man links und rechts guckt, es gibt unheimlich viele Marktbegleiter, die du mal kurz aufpoppen siehst und dann wieder weggehen siehst. Es gibt, würde ich schon sagen, nicht mehr als eine Handvoll größerer D2C-Backpack-Brands, die sich jetzt schon über mehrere Jahre am Markt halten, von denen du auch immer mal wieder was siehst. Von daher natürlich, der Markt ist krass umkämpft, gerade weil Neueinsteiger oder ich sag mal Marken, die neu aufgebaut sind, auch immer mal versuchen, mit höheren Werbebudgets reinzugehen und zu schauen, hey, kommt es überhaupt an? Und von daher, ja, ich halte es für einen super umkämpften Markt, egal ob B2B oder D2C. Und es kommt auch im B2B-Geschäft oft genug vor, dass uns jemand sagt, hey, ich habe jetzt einfach hier 5 Vergleichsprodukte und muss entscheiden, welches ich nehme. Und da sind dann günstigere bei, teurere bei, Qualität, Mission. Also es gibt einfach, ich glaube, beim generellen Rucksackkauf sind einfach die Entscheidungsgründe, der Entscheidungsprozess, der Kaufprozess so vielseitig und so persönlich und so individuell, dass es schwierig ist, das zu generalisieren.
Wie wichtig war das dann beispielsweise auch, du hast es gerade so ein bisschen Mission genannt oder auch eben in dem Teil davor, was du gesagt hast, war es auch sozusagen in Richtung Nachhaltigkeit so ein bisschen gemünzt. Wenn man ja sozusagen die Brandstory von hinten aufrollt, war Nachhaltigkeit ja auch mal bei euch ein Thema, beziehungsweise das soll sich jetzt gar nicht negativ anhören, weil die Produkte sind ja immer noch nachhaltig auf dem gleichen Standard wie zu dem Zeitpunkt, als sozusagen das Thema Nachhaltigkeit auch in der Brandstory nach außen, in der Acquisition halt auch irgendwie mehr kommuniziert wurde. Ihr habt dann aber irgendwie festgestellt im Laufe des Prozesses, wie ihr gewachsen seid, dass es halt eigentlich gar nicht so relevant ist oder dass die Kunden es gar nicht so gut annehmen, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe ein extrem nachhaltiges Produkt, obwohl ich es ja eben habe.
Ja, auch da wieder von vorne. Genau, du hast gesagt, in der Brand History war Nachhaltigkeit eins der prägendsten Themenbereiche. Also OneMate war gerade zu Beginn 2020, 2021 von Nachhaltigkeit geprägt. Wärst du da auf unsere Website gegangen, hättest du ein ganz anderes Markenbild gesehen als heute. Wir haben Bäume gepflanzt dafür, wir hatten unser eigenes Baumpflanzprojekt in Fidschi, haben dann irgendwann gemerkt, hey, wie lässt sich dieses Thema jetzt cool kombinieren, außer dass wir wie jeder andere sagen, wir pflanzen halt einen Baum, wenn du einen Rucksack kaufst. Das passt aber irgendwie nicht zusammen. Es hat irgendwie keine sinnvolle Connection. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir jetzt das Thema in den Maschinenbaubereich bringen, haben angefangen, eine eigene GmbH zu gründen, um zu entwickeln, wie du mit so Saatbomben und Drohnen Rucksäcke, Bäume aus der Luft pflanzen kannst und ganze Wälder neu beforsten kannst. Wir waren in Berlin, haben uns da Flächen vom größten, oder in Brandenburg, haben uns da Flächen vom größten Waldbrand Deutschlands angeguckt und haben geguckt, wie man die wieder aufforsten kann und all solche Geschichten. Aber auch das ließ sich irgendwie nie so richtig mit der Marke kombinieren. Das haben wir dann gegründet, aufgebaut, wieder verkauft und sind dann immer und immer weiter von der Kommunikation dieses Nachhaltigkeitsthemas abgerückt. Also gerade von diesem Baumpflanzthema, das spielt in der heutigen Marken-DNA gar kein Thema mehr. Und auch das Thema Nachhaltigkeit rutscht immer weiter irgendwie in den Hintergrund, weil wir einfach ein sehr starkes Produkt haben, was sich über die Funktionalität des Produktes definiert und irgendwie keinen angehefteten Verkaufsgrund braucht, wie jetzt die Nachhaltigkeit. Also du sollst unseren Rucksack nicht kaufen, weil er nachhaltig ist, sondern du sollst unseren Rucksack kaufen, weil es ein verdammt cooler Rucksack ist.
Und nebenbei ist halt noch cool, dass er nachhaltig ist.
Genau, und nebenbei ist eben auch cool, dass er nachhaltig ist, wobei wir ja jetzt aktuell dieses Nachhaltigkeitsthema auch stark gegeneinander testen. Unsere These war ja, dass Nachhaltigkeit automatisch mit Verzicht in der Qualität so ein bisschen assoziiert wird. Und das hat ein AB-Test auch bestätigt. Also die Nachhaltigkeit gar nicht zu nennen bei unserem Produkt sorgt für höheren Absatz, als zu schreiben, dass unser Rucksack jetzt aus recycelten PET-Flaschen besteht.
Ja, Das heißt am Ende also irgendwie doch nicht immer einfach nur mehr Vorteile draufklatschen, weil man irgendwie denkt, das bringt irgendwie was, sondern halt dediziert gucken, okay, worüber kann ich mich quasi auszeichnen, ne?
Ja, es erzeugt halt irgendwelche Argumente, die es sonst vielleicht gar nicht geben würde, und plötzlich macht man sich Gedanken über Themen, wo man sich vorher gefragt hätte, das wäre mir jetzt eigentlich egal gewesen, aber wenn der nachhaltig ist und aus recyceltem PET, hat er dann eine gute Qualität. Und dann bist du plötzlich wieder in so einer Gedankenspirale, die eigentlich mit dem Verkaufsprozess oder dem Kaufprozess gar nichts zu tun hat und irgendwie unnötige Bedenken, unnötige Einwände noch irgendwie befeuert.
Aber was dafür irgendwie gut funktioniert hat, ist immer diese Assoziation mit dem Maschinenbau-Background. Das ist dann in Verbindung mit deutscher Maschinenbau, ist irgendwie Qualität und Funktion gut durchdacht und sowas zusammengekommen? Oder
ja.
Warum, also klar, Julian hat den Maschinenbau-Background, ja. Aber warum ist das auf einmal so ein Thema, was ja auch sehr präsent auf eurer Website gespielt wird?
Weil es, glaube ich, 1:1 für die DNA des Rucksacks steht. Ne? Weil unser Rucksack eben sehr durchdacht ist, die Fächer sind bis ins letzte Detail irgendwie so angesetzt, dass du sie schnell benutzen kannst, gut benutzen kannst. Alles hat irgendwie seinen vorgesehenen Platz. Und ich glaube, diesen Detail in die Produktentwicklung, der nicht fashionable ist. Also es geht gar nicht darum, dass eine Produktentwicklung sich krass mit dem Design des Produktes beschäftigt, mit dem optischen Design, mit dem optischen Erscheinungsbild, sondern wirklich eine Entwicklung in die Funktion, irgendwie den Rucksack nochmal so auf einer Metaebene zu betrachten und nicht zu schauen, wie mache ich jetzt einen Rucksack, der besonders cool aussieht, sondern was brauche ich eigentlich in so einem Rucksack? Was muss der Rucksack können, um mich optimal im Alltag, auf der Reise oder wie auch immer zu unterstützen? Und das ist das, was eben dieses Maschinenbauthema ist. Du fragst dich immer zuerst, wie erreiche ich das Ziel jetzt am besten? Und dann gehst du erst in die Entwicklung. Und ich glaube, genau deswegen haben wir auch so eine nerdy Zielgruppe. Ne? Also die Leute, die unsere Produkte kaufen, sind alle irgendwie technikaffin, die wollen irgendwie mehr vom Leben, die wollen jetzt einfach nicht nur so daherleben, sondern sind High-Performer, haben Bock, was zu erreichen, was zu bewegen. Und von daher trifft der Rucksack mit diesem Maschinenbauthema, glaube ich, einfach eine Zielgruppe, die genau passend ist zum Produkt und eben zu diesem Maschinenbauthema.
Wie viel Iteration braucht ihr denn vielleicht bis dahin? Weil, also sozusagen, wenn man sich überlegt, okay, du hast angefangen, da habt ihr die Tage, da habt ihr nichts verkauft, da kam eine Retoure rein, war mal ein geiler Tag, wenn es irgendwie mal 2 waren, jetzt steht man irgendwie, ja, weiß ich nicht, 4 Jahre, 4,5, 5 Jahre später irgendwie bei, weiß ich nicht, fast 5 Millionen Euro Nettoumsatz. Ich weiß nicht, ob du sagen kannst, wie sich das splittet zwischen B2B und B2C, aber auch, ja, der Grunddurchlauf, der ja im Monat trotzdem noch durch den Shop kommt, ist ja immer noch sehr, sehr groß. Wie würdest du denn sozusagen so ein bisschen vielleicht diese, ich weiß, wahrscheinlich ist es eher Julians Thema, aber auch so ein bisschen so diese Marketing-Growth-Journey zu sagen, um das Wachstum halt irgendwie D2C auch da noch zu stemmen und das auf so einem Niveau noch zu halten. Was würdest du denn sagen, waren denn so die wichtigsten Meilensteine da oder was? Wie habt ihr das irgendwie krass gemacht?
Ja, ich glaube, es ist Iteration und Frequenz. Ich glaube, das sind so die 2 größten Hebel. Na, also wir, / Julian, hat, bevor der erste Rucksack wirklich gezündet ist und worauf ich dann ja auch als Kunde zu OneMade gekommen bin, ich glaube, knapp ein halbes Jahr gebraucht, bevor überhaupt das Ding skaliert ist. Ne? Also es war wirklich diese klassische Hockey-Kurve, dass du lange, lange gar nichts hast. Irgendwann findest du diesen einen Kniff und findest die richtige Kombination aus Markenbild, Ad, PDP und genau da hast du irgendwann diesen Hebel, wo du wirklich erkennst, okay, jetzt geht's irgendwie los. Und ab dem Punkt ist es Iteration, irgendwie nicht zu mutig sein. Wie oft machen große Marken irgendwelche riesigen Rebrands? Nimm Jaguar, ne? Die machen jahrelang das Gleiche, machen irgendwie einen Rebrand und plötzlich wird da der CEO irgendwie gecapped. Und ich glaube, das ist die größte Gefahr. Und deswegen glaube ich, ist es wirklich Iteration und Frequenz. Also einfach zu schauen, 6 Leute aus unserem Team jetzt, davon sind 3 in diesem Content-Thema. Also wir haben Julian, der das quasi alles strategisch so ein bisschen macht. Wir haben Luca und Helen. Also Luca macht bei uns als Vollzeitler diese komplette Content-Strategie, Content-Planung, Shootings und so weiter. Helen unterstützt ihn noch als reine Cutterin, also die cuttet die ganzen Videos und dadurch haben wir eine hohe Frequenz an iterierten Werbeanzeigen, die wir Woche für Woche, Monat für Monat eben gegeneinander testen können und so auch das Markenbild iterativ schärfen. Das ist ja wie bei einer PDP. Da würdet ihr jetzt wahrscheinlich genau sagen, genau das ist es. Also nicht von jetzt auf gleich so destruktive Tests machen, sondern iterativ halt über AB-Tests, über Produktseiten, über Collection-Pages, über Landing-Pages schauen, wie komme ich jetzt weiter von dem Punkt, wo ich bin, ohne irgendwie alles hinter sich abzureißen.
Jetzt muss man aber ja schon sagen, also ja, das also unterschreibe ich komplett. Jetzt muss man aber natürlich sozusagen der Story sich dann irgendwie so ein bisschen angucken und das ist natürlich jetzt auch eine sehr direkt gestellte Frage. Aber grundsätzlich, wenn das ja alles so perfekt wäre, sage ich jetzt einfach mal, und das sozusagen auf dem Niveau einfach, sage ich mal, direkt auf, weiß ich nicht, 200 Millionen im Jahr gehen würde, weißt du, hättet ihr ja wahrscheinlich nicht gesagt, hey komm, wir machen jetzt ein neues Fokusthema auf und gehen B2B. Wie war denn vielleicht so ein bisschen dann so die Vorgehensweise oder andersrum gesagt, wie schwer ist es denn vielleicht einfach nur aus der Performance heraus gesehen, einfach weiterhin Produkte für 150 Euro in einem Konsumgüterbereich einfach abzusetzen und wie entscheidend war dann für euch auch dieser Schritt, sozusagen in den B2B zu gehen? Weil das macht ihr ja exzellent, das macht ihr ja richtig gut. Vielleicht kannst du da einfach so ein bisschen reingehen, was dann so ein bisschen so die Entscheidungsfindung war, da dann wirklich reinzustarten.
Ich glaube, zu jedem iterativen oder zu jeder iterativen Entwicklung gehört Bauchgefühl und jeder Geschäftsführer, jeder Gründer, jeder Inhaber von einer Marke, aber auch jedes standalone aufgebaute Marketing- oder Produktteam wird sich immer zu einem gewissen Teil auf ein Bauchgefühl verlassen, wenn es um neue Channels geht. Und auch dieses B2B-Thema war bei uns ein Thema, das gewachsen ist. Also es war ja jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, alles klar, jetzt machen wir B2B, da stecken wir jetzt 50.000 Euro rein und gucken dann, ob es funktioniert, sondern dieser Lean-Startup-Ansatz, einfach mal was auszuprobieren. Ich habe den ersten bedruckten Rucksack verkauft, ohne zu wissen, ob ich den bedrucken kann und ohne einen Partner an der Hand zu haben, von dem ich weiß, dass er jetzt meinen Rucksack mit einem Logo versehen kann. Und so ist das eben oft im Vertrieb und oft im Sales, dass du versuchst, Dinge zu verkaufen, die du vielleicht noch gar nicht hast, aber von denen du ein gutes Bauchgefühl hast, dass sie irgendwie funktionieren.
Ne, Marvin!
so entwickelt sich das. Also ich glaube, da gehört immer so ein bisschen verrückter Irrsinn zu und so ein bisschen, einfach der Glaube daran, dass das, was man jetzt probiert, auch funktioniert.
Aber was ist dann das typische Produkt, was im B2B-Bereich verkauft? Weil online kann man das irgendwie sehr gut nachvollziehen, welche Produkte ihr da habt. Ist das dann eins zu eins das gleiche und ihr klatscht in Anführungszeichen einfach nur das Logo von der Marke dann da drauf und dann ist auf einmal ein Porsche-Logo auf dem eigentlichen OneMate-Rucksack, oder?
Ja, exakt. Also gerade das ist das, was ja auch unser Produkt ausmacht, weil wir bringen im B2B-Bereich ein Produkt in Endqualität oder Endkundenqualität, was genau das gleiche ist, was der Endkunde bei uns im Online-Shop kauft, auch für Unternehmen. Und das gibt's nicht so oft. Also nicht in der Professionalität, in der wir es machen und in der Frequenz, in der wir es machen. Viele nehmen das so als Zubrot, können das irgendwie, aber fokussieren das Thema nicht. Und wir machen es eben, ja, ziemlich fokussiert, ziemlich professionalisiert. Und das ist das, was das ausmacht. Also wir haben die Möglichkeit, einfach ein Logo drauf zu drucken. Wir machen für große Kunden in einer höheren Stückzahl auch Vollindividualisierungen. Das heißt, du hast so einen schwarzen Rucksack und an dem Rucksack ist am Ende blauer Reißverschluss da, ein gelber Reißverschluss da, wir haben nochmal eine Naht, wir tauschen irgendwie eine Stickerei im Inneren von dem OneMade-M zu einem Kundenlogo, dann ist da nochmal im Inneren was und wir gehen in größeren Stückzahlen schon sehr tief in die Veredelung und das fängt beim Produkt an und geht aber über die ganze Customer Journey, also der Beutel, wo der Rucksack drin ist, wird gemacht, die Banderole wird gemacht, der Hangtag wird gemacht, also wir haben durchaus auch Möglichkeiten, da ziemlich tief einzusteigen. Und die Vielfalt an Möglichkeiten ist dann das, woraus der Kunde einfach schöpfen kann.
Aber das typische B2B-Gespräch dreht sich dann um eine Stückanzahl von, keine Ahnung, irgendwie 100 Rucksäcken oder sowas. Und es ist nicht irgendwie hier 12 Koffer, da dann, noch ein paar Rucksäcke, da irgendwie eine Kulturtasche, sondern es ist halt in der Regel dann, dass die das an Mitarbeiter oder als Kundengeschenke irgendwie weitergeben wollen.
Ja, exakt. Anzahl also es sind Mitarbeitergeschenke, Kundengeschenke, irgendwie Mitarbeiter-Benefits, also in dem Bereich. Und diese Kleinstmengen machen wir nicht. Wir machen ab 25 Stück, also haben auch die Hürde gar nicht so hoch gesetzt. Und dann bis oben ist Ende offen. Also wir machen auch für Konzerne riesige Projekte, die eben in diesen Bereich der Vollindividualisierung gehen.
Aber kannst du ungefähr sagen, wie sich das splittet, also vielleicht so ein bisschen so KPI-wise, weil das fände ich eigentlich total interessant zu wissen, beziehungsweise ich weiß es ja jetzt schon auch in Anbetracht des Vorgesprächs so ein bisschen, aber wie wichtig ist das Geschäft für euch?
Super wichtig. Also B2B ist mittlerweile zu einer der tragenden Säulen des Unternehmens geworden, neben D2C natürlich und wir machen oder haben jetzt, wenn man wieder retroperspektiv das Ganze betrachtet, letztes Jahr 25% des Gesamtumsatzes im B2B-Bereich erwirtschaftet.
Das ist dann ja aber auch sozusagen, wenn man es andersrum dreht, okay, ich verkaufe jetzt vielleicht nicht 2 Rucksäcke, sondern eher 50 oder 100. Man muss dann eben auch sagen, das ist ja einfach aus den Unit Economics das deutlich profitablere Geschäft wahrscheinlich, ne?
Ja, natürlich. Also es ist für mich einfacher, 100 Rucksäcke auf einer Palette zu verschicken, als 100 Rucksäcke in einen Karton zu packen, einzeln zu kommissionieren, mit DHL zu versenden. Ich habe das gerade so diese ganzen Post-Purchase-Geschichten. Also es gibt keine bis wenige Reklamationen, weil das einfach passieren kann und gerade wenn du jetzt deinem Team was schenkst, du kannst ja auch nicht wirklich selber beurteilen, wie hat mein Mitarbeiter jetzt den Rucksack behandelt. Ne, du hast irgendwie keine Retouren, das gibt es im B2B-Bereich auch nicht. Also da du die Rucksäcke ja veredelst, sind die gekauft und danach gibt es auch kein Zurück mehr. Das ist einfach, dieser ganze Post-Purchase-Stack entfällt ja bei B2B fast komplett. Ne, da konzentrierst du dich im Post-Purchase ja eher nochmal auf einen Upsell, auf die Wiederkaufrate und auf diese KPIs. Und von daher natürlich, es ist von den Unit Economics, aber auch so von den Fixkosten, die damit in Verbindung stehen, einfach deutlich geringer als so ein D2C-Geschäft, ja. Aber es ergänzt sich halt auch perfekt. Also das eine könnte nicht ohne das andere.
Okay, weil das wäre jetzt meine nächste Steilflanke gewesen, wäre so ein bisschen so, warum sagt man dann nicht einfach, okay, ich höre mit D2C auf, weil da ist irgendwie einfach der, keine Ahnung, wie gesagt, alleine hier in Köln sitzen irgendwie, glaube ich, 4 andere Brands, so ungefähr, weißt du, was ich meine, so da, wo man dann einfach sagt, okay, warum höre ich nicht irgendwie mit dem auf, was weniger Profitabilität vielleicht im Gesamten abwirft, sondern ihr bleibt irgendwie fokussiert. Was sind dann eben die Gründe? Das ist dann das, was du gerade so ein bisschen schon anschneiden wolltest.
Ja, genau das. Also eine der größten Verkaufsargumente im B2B ist natürlich die Marke. Und die Marke oder den Markenaufbau erreichst du nur über Impressionen, die du dann wiederum über den D2C-Adspend erzielst. Und gleichzeitig ist natürlich auch der organische Zufluss an B2B-Kunden unser größtes und vor allen Dingen qualifiziertestes Tool, um Leads zu generieren für den B2B-Kontext. Weil natürlich, wenn ein Kunde jetzt unser Produkt schon hat und er empfiehlt es irgendwie im Team weiter oder ist vielleicht sogar selber Entscheider, dann ist der Kaufprozess ein ganz anderer. Der Kunde kennt die Preise, der Kunde kennt die Qualität, das Produkt, die Funktionalität und somit haben wir quasi den kompletten ersten Punkt der Customer Journey schon abgehakt, bevor wir überhaupt mit dem Kunden sprechen. Und dann gibt es Momente, da kommt ein Kunde und sagt, hey, ich kenne eure Produkte, ich brauche jetzt 500 Rucksäcke mit Logo. Leider ziemlich schnell, kriegt ihr das in 3 Wochen hin. Dann sagen wir, ich guck mal kurz, habe ich auf Lager, ich guck mal, telefoniere mal kurz, ja, kriegen wir hin. Und dann werden 500 Rucksäcke innerhalb von einem Sales, in einem Sales-Cycle von 2 Stunden abgewickelt. Und das ist halt ein Thema, was crazy ist. Ne? Dann hast du halt irgendwie eine mittlere, 5-stellige Rechnung, die du dann schreiben kannst für Produkte. Was dann halt, ne, wenn du jetzt auf diese, keine Ahnung, mehrfacher Tagesumsatz einfach ist.
Aber gibt's oder welche Vertriebswege geht ihr dann sozusagen klassisch an? Also es wird ja dann wahrscheinlich nicht nur einfach so sein, dass ihr hofft, dass immer mal hier Firma X anruft und euch 500 Rucksäcke abnimmt, sondern ja. ich weiß, ihr geht auch noch irgendwie proaktiv raus und macht da irgendwas. Ist das dann Kaltakquise? Welche Möglichkeiten gibt's da?
Ja, absolut. Also genau, Kaltakquise ist natürlich so einer der größten Punkte. Einfach mal den Hörer in die Hand nehmen, einfach mal eine E-Mail schreiben. Wobei wir E-Mail frequenziell natürlich deutlich mehr machen können als anrufen. Ja. Wir gehen auf Messen und stellen unsere Produkte da aus, ganz verschiedene. Und nach wie vor ist aber tatsächlich Organic einfach der qualifizierteste Weg. Was wir natürlich auch gezielt bespielen, sind unsere Kunden. Also wir hoffen nicht einfach nur darauf, dass ein Kunde, der jetzt privat bestellt hat, auch mal über die B2B-Seite stolpert, sondern wenn wir sehen, ein Kunde kauft bei uns was irgendwie für eine Firma ein, dann schnappen wir uns den Kontakt und kommunizieren ganz bewusst dem Kunden, hey, wir haben gesehen, du hast für eine Firma eingekauft, könnte das nicht was für euch sein, das machen wir auch, wenn du nicht der richtige Ansprechpartner bist, leit's doch weiter. Also wir sprechen hier einfach den Kunden auch ziemlich direkt an. Auf die Möglichkeiten, die wir für Unternehmen anbieten.
Spannend. Aber da ist jetzt keine riesige Vertriebsmaschinerie dahinter, sondern
die sitzt hier, ja. Also alles, was nicht automatisiert ist und was noch irgendwie von Hand getippt werden muss, das tippe ich.
Ja.
Genau, wir hatten letztes Jahr noch einen Vertriebler eingestellt, aber das hat sich so ein bisschen wieder verlaufen und dementsprechend ist das jetzt wieder bei mir allein in der Hand und auch davor war das allein bei mir.
Wie sieht es denn vielleicht so ein bisschen einfach, bevor wir dann jetzt einfach überleiten, so in den zweiten Teil, wo es dann, glaube ich, nochmal ein bisschen spannender wird, sozusagen auch, was die operativen Themen bei dir so ein bisschen widerspiegelt, war so ein bisschen so meine Frage, wo würdest du denn sagen, wenn du jetzt einfach nur ganz kalt aus dem Bauchgefühl sagen musst, so wie shiftet sich der Absatz von OneMate so beispielsweise in 3 Jahren oder in 4 Jahren, wie ist dann sozusagen vielleicht die Baseline und was würdest du estimate sagen, nur ganz aus dem Bauch heraus, wie splittet sich B2B zu B2C?
Ich habe das Gefühl, B2B bekommt immer mehr Relevanz, gerade weil, wir müssen es jetzt langfristig denken, ne, wir sind gerade in einer wirtschaftlich schwachen Phase. Das ist, glaube ich, nichts Neues. Also jeder, der das hört, der wird sagen, ja, könnte ich einen Haken dran setzen. Es gibt natürlich, wie in jeder Krise, Gewinner und Verlierer. Es wird welche geben, die sagen, keine Ahnung, Supplement-Bereich oder wie auch immer, die sagen, hey, bei mir passiert gerade alles. Oder wirklich Marken, die einen krassen Pivot hinlegen, die sagen, ich drehe jetzt mein Business und entwickle was Neues. Aber gerade diese gestandenen Marken, die irgendwie schon so am Markt existieren, die merken halt gerade alle, dass das irgendwie nicht so funktioniert wie die letzten 3, 4, 5 Jahre, wo man dann teilweise mit mittleren dreistelligen Prozentsätzen wachsen konnte. Und das macht sich natürlich auch auf dem B2B-Geschäft bemerkbar. Ne? Wenn jetzt die Unternehmen weniger Geld haben, geben sie weniger Geld für Benefits aus, für so Nice-to-Have-Sachen, für Weihnachtsgeschenke. Und von daher, glaube ich, läuft es jetzt gerade sehr simultan von der Entwicklung. Ich kann mir aber sehr, sehr gut vorstellen, wir sind jetzt auch schon wieder bei einem positiven Wachstum, wenn wir jetzt Year-over-Year-Growth angucken zu letztem Jahr, sind also im Wachstum weiterhin mit B2B. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das immer mehr wird, weil gerade jetzt bauen wir ja auch immer wieder Kunden auf. Ne? Also bei uns passiert selten, dass wir so One-Hit-Wonder haben, die bei uns einmal bestellen und dann nie wieder. Wir haben Kunden, die bestellen alle 4 Wochen, ne, sind dann eher große Konzerne, die jetzt dauerhaft Leute onboarden und dann irgendwie alle 2 Monate mal wieder 25 Stück, wieder 25 Stück, haben aber initial schon mal 500 Stück gekauft. Und das baut sich halt wirklich extrem stark auf. Und dazu kommt ja immer das On-Top-Neukundengeschäft. Und von daher kann ich mir schon gut vorstellen, dass das im Verhältnis das B2B noch stärker ist gerade. Und es gibt auch immer mal wieder Monate, es sind jetzt 2 an der Zahl, seitdem wir B2B machen, an denen B2B B2C tatsächlich auch auf den Monat betrachtet überholt. Also es ist jetzt nicht immer das gleiche Verhältnis, weil gerade wenn dann mal so ein großer Deal kommt, ne, dann ist es ja so, dass B2B auch mal 50 bis 60, vielleicht auch 70% des Monatsumsatzes ausmacht, ne, wenn man es Short-Term betrachtet.
Okay. Aber ist dann der Plan, irgendwie auf 10 Millionen hochzugehen, auf 20 Millionen? Also wo soll OneMate sich sozusagen hinentwickeln?
Ja, ich glaube so, dass über die nächsten Jahre, wir hatten, und das kann man ja auch ganz transparent sagen, wir hatten das Ziel, mit OneMate zu wachsen dieses Jahr wieder. Wir gehen jetzt aktuell so ein bisschen auf Maintaining, also unsere Wachstumsziele, die wir so krass hatten, haben wir aufgrund der wirtschaftlichen Lage ein bisschen zurückgeschraubt. Einfach weil, ne, wir hatten gerade über die Vorteile des Product-Based Business gesprochen, aber die Nachteile sind eben auch, hast du Ware gekauft und liegt auf Lager, dann bindet sie Kapital, bindet Liquidität und drückt dir hinten raus. Ne, wenn du jetzt noch 500k Warenwert auf Lager hast und dann kommt der nächste Container mit 200k Warenwert und der nächste mit 200k und du planst es nicht ordentlich, und ich glaube, das ist so die größte Gefahr im Product-Based Business, sich einfach zu übernehmen, zu sagen, hey, verdammt, jetzt der letzte Monat war zwar nicht gut und davor der Monat auch nicht, aber nächsten Monat packe ich es wieder. Dann ist das der größte falsche Stolz, der dein Unternehmen irgendwie in die Knie zwingen kann. Und genau deswegen gehen wir jetzt auf Maintaining. Und dann wäre für nächstes Jahr so das Ziel, je nachdem wie sich der Markt entwickelt, so auf 8 Millionen zu gehen und dann mittelfristig so über die nächsten 5 Jahre uns durchaus so auf 15 bis 20 Millionen zu entwickeln.
Geil. Dann lass uns doch mal zu einer von 2 Fragen kommen, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Und das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen?
Voll. Ich habe mir so 2 Leute überlegt. Einmal Kai Pflaume. Kai Pflaume muss ich immer noch seinen Rucksack geben. Der hängt bei mir noch zu Hause an der Wand. Steht aus. Mal gucken.
Ja. Warum hat er denn noch einen? Achso, einen für den bedruckt oder was?
Ja, genau.
Kai, also einfach genau. Aus Spaß oder was?
Ja, wir sind schon länger in Kontakt.
Ah, okay.
Kai Pflaume ist, glaube ich, so einer der berühmtesten OneMate-User, also jetzt kein Markenbotschafter oder ähnliches, aber nutzt OneMate eigentlich seit knapp 4 Jahren. Und du siehst es auch so alle paar Tage bei ihm in der Story, jetzt irgendwie nicht markiert, kein Rabattcode, kein gar nichts, aber er trägt ihn einfach, ne? So wie du und ich jetzt den Rucksack tragen würden, nur dass er halt sichtbar ist. Mhm. Und dadurch hat sich irgendwie so eine Bekanntschaft entwickelt. Wir telefonieren ab und zu, schreiben ab und zu, und ich habe mir dann halt mal überlegt, was kann ich jetzt machen, um ihm was zurückzugeben, weil was kann man so jemandem schenken, zum Essen einladen oder wie auch immer. Und dann haben wir ihm tatsächlich aus dem Sample Room unserer Produktion einen einzigen Rucksack anfertigen lassen als Sonderedition.
Verrückt.
One of one.
One of one, ja, so ist es. So ist es. Und ansonsten ist es, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen back to the roots. Ist wahrscheinlich eine sehr generische Antwort, die bei mir aber vielleicht eine bisschen andere Bedeutung hat. Tim Cook fände ich super spannend. Mhm. Einfach weil die Werte von Apple, die ich seit meinem 18. Lebensjahr bis während dem ganzen Studium beigebracht bekommen habe, eigentlich das sind, was mich heute prägt. Und ich behaupte nach wie vor, dass die Zeit während meines Studiums bei Apple die Zeit war, die mich heute neben meiner Erziehung zu dem gemacht hat, was ich bin und wie ich lebe und mit welchen Werten ich arbeite und wo ich so hin will, ja.
Okay, freche Frage, wenn du nur mit einem von den beiden was trinken gehen darfst, wer wäre es?
Ja, dann würde ich wahrscheinlich Tim Cook nehmen.
Okay.
Tim Cook, weil das andere ist realistischer.
Ja, okay, fühle ich. Ja, nee, aber es ist spannender Call. Glaube ich, sehr beeindruckend, was die Kollegen da jetzt nochmal weiter ausgebaut haben und sowas. Deswegen, ich kann es voll verstehen, dass mit deiner Geschichte dann, ja, das irgendwie einfach, glaube ich, ein Traum wäre, mit dem mal irgendwie was trinken zu gehen. Also, fühle ich komplett.
Aber warum dann Tim Cook und nicht Steve Jobs?
Ich glaube, dass ich mit Steve Jobs Art nicht so klarkommen würde. Weil er einfach dieser krass Kreative ist. Das ist ja auch kein Geheimnis, dass er so ein bisschen menschlich schwierig war, aber absolutes Genie. Ich glaube, aber lernen kann man mehr von Tim Cook. Ne, weil so wie Elon Musk jetzt ist Steve Jobs ja damals irgendwie die Person gewesen, die alles vorangetrieben hat. Ganz unabhängig davon, was man menschlich von den beiden halten mag, sind es Genies der Zeit, die einen riesigen Benefit für die Welt liefern oder geliefert haben. Und ich glaube, business-wise, so was operative Prozesse angeht, Gestaltung von Unternehmen, fände ich einen Austausch mit Tim Cook einfach spannender.
Sehr spannend. Finde ich cool. Werbung in eigener Sache. Wie bei AppScale, das sind nicht nur Marvin und ich, sondern mittlerweile mehr als 10 Personen, die hier im Hintergrund arbeiten und jeden Tag alles geben, damit die spannendsten D2C-Brands in Deutschland das beste AB-Testing und die beste Conversion-Rate-Optimierung bekommen, die sie verdient haben. Wir sind eine junge Agentur aus Köln, spezialisiert eben genau darauf, datengetriebenes AB-Testing für D2C-E-Commerce-Brands komplett in-house für die zu übernehmen. Und mit unserer einzigartigen Flywheel-Methode haben wir in den letzten 2 Jahren über 55 Love-Brands zu mehr als 60 Millionen Euro mehr Umsatz verholfen. Normalerweise platzieren wir in diesem Podcast nur E-Commerce-Gründer und Gründerinnen aus dem Dachraum. Heute wollen wir uns selber ein bisschen mehr in den Fokus rücken, wenn du Besitzerin oder Besitzer bzw. Marketingverantwortliche einer D2C-Marke bist und gerne mal wissen willst, was genau AB-Testing für deine Brand bedeuten könnte oder du das aktuelle Setup in deiner Brand einfach einmal hinterfragen möchtest, buch dir doch gerne unter www.appscale.de einen Termin oder schreib mir direkt auf LinkedIn. Was machen wir? Wir würden uns in dem ersten Schritt einmal kostenlos und unverbindlich einmal deine Zahlen angucken und daraufhin ein wirklich absolut unverbindliches, aber sehr detailliertes Audit anfertigen. Danach weißt du ziemlich gut, was in deiner Brand gerade gut funktioniert, was noch optimiert werden kann und alles weitere können wir von da besprechen. Und damit auch wieder zurück zum Podcast. Lass uns gerne mal überleiten, so ein bisschen so in den zweiten Teil. Wir wollten uns noch ein bisschen darüber sprechen, wie ihr so Operations vielleicht so ein bisschen ausgestaltet oder wie sozusagen bei eurem Geschäft, was es dann ja so ein bisschen so auf mehrere Ebenen fokussiert, halt irgendwie so ein bisschen agiert und auch eben arbeitet. Und grundsätzlich waren es, glaube ich, so 3 Bereiche, die halt irgendwie sehr entscheidend sind. Das ist halt einmal, hey, okay, wie track ich eigentlich, und das hast du eben auch gesagt, hey, wie track ich eigentlich, was gerade irgendwie da ist, also alles so ums Thema Warenwirtschaft. Dann hast du eben schon mal kurz so ein bisschen durchblicken lassen, Prozesse und diese auch zu automatisieren, sind, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, oder wo man dann merkt, okay, 6 Leute bei 5 Millionen Euro Umsatz, okay, das muss dann sozusagen auch krass da sein. Und dann natürlich irgendwie erklärungsbedürftiges Produkt, das heißt sozusagen irgendwie auch support-wise wird recht viel reinkommen, was halt irgendwie beantwortet werden muss. Und da dann auch so die Frage, okay, wie kann ich das so mit den Mitteln heute so ein bisschen einfach sozusagen beantworten und benutzen. Wenn wir vielleicht so mit dem ersten Baustein anfangen, wäre für mich einfach nur spannend zu wissen, wie kompliziert oder wie wichtig ist es vielleicht auf eurem Stage dann irgendwie sozusagen ein gutes Warenwirtschaftssystem so ein bisschen zu haben, weil das ist ja natürlich irgendwie so ein bisschen so die Ausgangslage. Es fuckt natürlich wahrscheinlich keinen mehr ab, wenn du irgendwie anrufst oder sagst von wegen so, denkst, das Produkt, die Produkte wären in 2 Wochen da und du bestellst irgendwie 50 B2B-Orders und dann kommt so, ah nee, sorry, wir hatten doch nur 27 oder im Lager fehlen irgendwie 35 Stück. Das klappt doch nicht. Also was sind vielleicht so ein bisschen so die Anforderungen an eure Warenwirtschaft und wie habt ihr das Thema dann vielleicht auch irgendwie so ein bisschen aufgesetzt?
Ich glaube, eine Warenwirtschaft hat in unserem Kontext 2 große Benefits. Zum einen, und das ist vielleicht fast so die größere, du bist sehr unabhängig von deinem Logistikdienstleister. Wir haben jetzt einen Logistikdienstleister, den würde ich für kein Geld in der Welt hergeben. Also ist mit Abstand die beste Lagerdienstleistung und mittlerweile auch Freundschaft, die wir seit Jahren haben. Aber wir waren in unserer Historie schon bei 4 Lagern. Und der Umzug ohne Warenwirtschaft zu einem anderen Warehouse ist ein Riesenpain. Also du koppelst dich ohne Warenwirtschaft eigentlich schon ziemlich krass an deinen Fulfiller. Und das ist, glaube ich, so der erste Punkt. Eine Warenwirtschaft macht dich in deinen Prozessen und das auch als Basis später für, wie du deine eigenen Prozesse gestalten kannst, sehr frei. Weil du kannst schon vor dem, ne, geht ja jetzt ein Auftrag von Shopify, von Otto, von Amazon, ein manuell angelegter B2B-Auftrag, ein Umtauschauftrag, die laufen ja alle in der WAVI zusammen, können dann nochmal gehalten werden, wir können Adresskorrekturen vornehmen, wir können Workflows gestalten, wo wir sagen, pack da einen Flyer bei, pack da das bei und dann übergeben wir erst die Order. Also gerade so in den Customer-Care-Prozessen macht es unheimlich viel Sinn, dir diese Hoheit über deine eigenen Bestellungen, die versendet werden, nicht nehmen zu lassen, indem einfach jemand sich stumpf an dein Produkt an, oder an deinen Shop anhängt. Das so zum ersten Thema. Und das zweite Thema, neben eben, dass man sich von dem Logistiker abhängig macht, ist natürlich, ja, ich habe es jetzt gerade schon grob angeschmissen oder angeschnitten, dieses Thema Prozesse, ne? Dieser Überblick, gerade Multichannel, wenn du sagst, ey, ich habe jetzt halt nicht nur meinen Shop, sondern ich habe auch mehrere Verkaufskanäle, leg noch irgendwie manuell was an und so weiter, dann hast du einfach die ultimative Gestaltungsfreiheit, was irgendwelche Workflows und Regeln angeht.
Aber würdest du sagen, das machen viele Brands falsch? Oder beziehungsweise habt ihr es irgendwie lange Zeit auch falsch gemacht und dann habt ihr gemerkt, okay, wir müssen da irgendwie stärker rein investieren, weil ich würde jetzt sagen, in einigen Fällen, weiß nicht, ob Marvin mir jetzt den Kopf abreißt, ist es so, dass es, wie du es eben beschrieben hast, wahrscheinlich sehr häufig ist. Also
ja, ich glaube, vorne raus interessiert es keinen. Also, ne, wenn du jetzt, ich sag mal, Julian fragen würdest, der würde sagen, pff, ist mir doch egal, ob wir eine Wavi haben oder nicht. Weil irgendwie eine Wavi ist ja nur dafür da, und das ist ja generell im Operations-Bereich so, du kehrst irgendwie, weißt, vorne läuft das Marketing-Team, läuft irgendwie rum, schmeißt links und rechts irgendwelche Abfälle von irgendwelchen Energy-Dosen hin und du gehst hin und kehrst alles wieder auf. Ne, und das macht das Operations-Team. Und auch da ist es halt unheimlich wichtig, gerade wenn du dein Unternehmen skalieren möchtest, das sauber aufzubauen. Weil am Ende hinterlässt du eine riesen Landschaft an Verwüstung, weißt, ein Kunde bestellt, du kaufst ihn teuer ein, am Ende wird das Produkt nicht pünktlich versendet, er storniert. Oder umgekehrt, er kriegt zu spät. Oder bestes Beispiel Adresskorrektur. Shopify kann das zwar im Plusplan, aber Shopify kann das nicht im klassischen Basic-Plan oder ist zumindest ziemlich teuer, das noch als Feature hinzuzufügen. Wir korrigieren Adressen gemeinsam mit der Hilfe des Kunden aus der Wavi. Das heißt, unsere Wavi erkennt automatisch, ist die Adresse jetzt falsch, ist die Adresse richtig, hat die Packstation eine Postnummer drin und das kann eine Wavi eben zum Beispiel automatisch. Und deswegen glaube ich, kann ich gar nicht so generalisieren, ob es jetzt alle falsch machen. Für uns ist eine Wavi super sinnvoll.
Was ich so ein bisschen im Gefühl habe, ist, dass du auch so ein, es klingt irgendwie böser, wenn ich das mit dem Kopf sage, als es gemeint ist, so ein Zahlenlexikon bist. Also ich könnte jetzt gefühlt irgendwie 6 KPIs von eurem Unternehmen fragen und die kannst du so aus der Hüfte feuern. Meinst du, das muss sozusagen auf einem gewissen Stage irgendwie dann so sein, dass man halt sagt, okay, wir haben hier irgendwie unsere Zeiten getrackt, die bei einem Kundenticket draufgehen. Ich weiß, was ich für einen Return on Invest von der Messe habe. Ich weiß genau, wie viel ROAS mir die Messe liefert, wie viel ROAS mir der Facebook-Channel liefert. Also das fand ich vor allen Dingen in diesem Bereich Optimierung und sowas halt so interessant. Und ich weiß nicht, ob das durch den Ingenieurs-Background kommt oder Maschinenbauer-Background, dass ihr da halt auch so Zahlen, Daten, Fakten getrieben seid. Aber das fällt mir irgendwie bei euch besonders auf, dass ihr da einen hohen Stellenwert habt oder einen hohen Wert drauf legt.
Das auf jeden Fall. Also Zahlen stehen bei uns immer irgendwie vor Bauchgefühl. Und das gilt für alle unternehmerischen Entscheidungen. Und alles, was man irgendwie macht, muss natürlich mit irgendeiner KPI belegbar sein. Egal, ob es jetzt ist, die Retourenquote zu senken, ob es ist, die Zeit pro Ticket zu senken, ob es ist, die Anzahl an Tickets zu senken, Fulfillment-Time zu senken, wie lange vergeht zwischen ich bestell und es verlässt das Lager. Ich glaube schon, dass wir da sehr, sehr deep drin sind. Also wir haben über die letzten 5 Jahre, und auch das war ein Prozess, das war keine Entscheidung, das war kein, okay, jetzt bauen wir hier was auf, was alles trackt. Das war der Prozess, der uns eben zu dem gemacht hat, wie wir heute sind und warum wir diesen Überblick haben. Wir bauen das alles selber in Google Sheets. Also wir haben kein Main-Tool, was irgendwie extern ist, was uns diese Einblicke ermöglicht, sondern das tracken wir über, ich würde jetzt mal grob schätzen, 50 verschiedene Google Sheets, die teilweise in exakten Prozessen manuell mit Daten gefüttert werden. Ne? Einmal in der Woche hat der Kundensupport die jeweiligen KPIs aus dem Ticket-Tool zu ziehen. Oder wenn wir einen B2B-Deal abschließen, dann ist unser Fulfillment-Team, das macht unsere Buchhaltung, also unsere Buchhaltung macht unter anderem auch das komplette B2B-Fulfillment für mich im Hintergrund. Das heißt, wenn ich einen Deal close, geht das an das Fulfillment-Team. Und das Fulfillment-Team hat alle B2B-Umsätze inklusive Artikelnummer in ein Tool einzutragen mit Source. Also woher habe ich den Umsatz? Ne? Das wiederum ist mit dem Messe-Tracking verbunden, wo dann die Kosten hinterlegt sind manuell, aber gleichzeitig der Umsatz getrackt wird. Und so arbeiten bei uns knapp 50 Google Sheets Boards mit bestimmt nochmal jeweils 10 Unterseiten, also mit 10 Reitern, zusammen, wir importieren uns von da Daten, ziehen uns hier wieder was zusammen. Jetzt hatten wir Mitte des Jahres oder Anfang des Jahres eine Zeit, wo wir extrem auf Cost-Cutting gegangen sind, haben Agicap rausgeschmissen und konnten innerhalb von 20 Minuten auf Basis der Daten, die wir bereits haben, Agicap nachbauen. Und sparen uns ein eigenes Tool und haben jetzt wieder die Datenhoheit. Wir können jetzt wieder die Daten, die das ausspuckt, wieder alles machen. Das, was bei Agicap ja jetzt nicht so einfach gegangen wäre.
Jetzt ist es ja.
Sag du gerne erst.
Also Tendenz, oder willst du zu dem Punkt was sagen? Nee, okay. Weil meine Frage wäre so ein bisschen so, okay, das ist jetzt so ein bisschen so sehr makroperspektivisch, sage ich einfach mal. Also irgendwie so, okay, wie kriege ich Unternehmen strukturell halt sozusagen die Einsparungen hin? Grundsätzlich passiert die Einsparung dann ja am Ende auch irgendwie so ein bisschen so, dass der Prozess einfach extrem effizient wird, extrem gut wird. Und du hattest es eben schon mal so ein bisschen reingeworfen, so Thema Lösung von einem Ticket, wie lange das dauert. Das ist bei euch ja beispielsweise ultra gering geworden oder einfach auf einem Vergleichswert, wo ich sage, okay, habe ich jetzt selten gehört, dass es so niedrig ist, vielleicht bei so einem komplexen Produkt. Das wäre für mich vielleicht so die Frage, klar ist natürlich ein bisschen auch Unternehmens-Know-how, aber kannst du vielleicht irgendwie an diesem Prozess exemplarisch irgendwie so ein bisschen erklären, wie ihr das gemacht habt, wie ihr das irgendwie so vorausgesetzt habt, weil ich glaube, es ist immer ganz cool oder beziehungsweise man kann natürlich jetzt, wenn ich jetzt höre, okay, Ticket-Time haben wir irgendwie um, weiß nicht, 77% verringert, die war früher bei XYZ, jetzt ist sie da, kann ich mir eigentlich, wenn ich den Podcast jetzt höre, nicht so viel kaufen, wenn ich nicht weiß, okay, wie seid ihr da hingekommen? Vielleicht kannst du da irgendwie so ein bisschen so Einblicke geben, wie ihr das dann so operativ umsetzt, also von dieser Makroebene so eine Stufe runter zu gehen. Ich glaube, das wäre noch sehr, sehr spannend.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch genau das, was uns am Ende ausmacht. Julian und ich sind beide so, wenn wir einen Prozess mehr als dreimal machen müssen, dann geht uns das total auf den Sack. Dann haben wir keine Lust mehr, das ein viertes Mal zu machen. Und dann suchen wir uns Möglichkeiten, wie können wir diesen Prozess so aufbauen, dass wir das nicht mehr machen müssen. Und genauso denken wir eben zum Beispiel im Kundensupport. Wir haben jetzt aktuell knapp 75 Sekunden Ticket-Handling-Time Average inklusive SOP. SOP ist die sogenannte Standard Operating Procedure, also das, was zu tun ist, wenn ein Kunde mit dem Ticket zu uns kommt. Das heißt, diese 75 Sekunden beschränken sich jetzt nicht darauf, dass in der Zeit die Antwort geschrieben ist, sondern dass in diesen 75 Sekunden alles passiert ist, was ich machen muss, um das Problem des Kunden zu lösen und dem Kunden zu kommunizieren, dass ich sein Problem gelöst habe. Und viele sehen ja in diesem Kundensupport-Thema die KI als heiligen Gral, als das Mittel, um alles irgendwie zu automatisieren und in allen Bereichen irgendwie alles schneller zu machen. Schneller aber nur in dem Sinne schneller, weil es halt nicht von einem Menschen gemacht werden muss. Und genau davor kommt für mich aber erstmal das Thema Standardisierung. Also ich glaube, du brauchst eine krasse Standardisierung, bevor du eine KI, genau das, was standardisiert ist, machen lassen kannst oder die KI entscheiden lassen kannst, das, was ich jetzt standardisiert habe. Ne? Ich habe Input 1, ich habe die und die Kriterien und komme dann zu Input oder zu Output 2. Dann musst du das und das machen. Dann musst du das und das machen und dem Kunden das und das antworten. Und das braucht einfach eine krasse Standardisierung. Und da gibt es Freunde, die nennen mich dann auch einfach Prozess-Nerd, ne? Oder irgendwie in dem Bereich. Ich habe ja Wirtschaftsrecht studiert und im Wirtschaftsrecht, im gesamten rechtlichen Bereich, schreibst du sehr viel Gutachten. Gutachten über rechtliche Fragestellungen. Und das ist eigentlich nichts anderes als ein klarer Prozess. Du folgst bestimmten Prüfungskriterien so lange, bis du ein Ergebnis hast. Und eigentlich ist genau das, was eine SOP beschreibt. Du definierst so lange Prozesse und Entscheidungsparameter, Entscheidungsbäume, bis du aus einem gewissen Input einen klaren Output hast. Und für diesen klaren Output kannst du dann Makros schreiben oder formulieren. Wir haben, ich glaube, bei uns aktuell über 110 Makros im Einsatz. Aber wie gesagt, um ein Makro zu verschicken, das Makro selber ist auch wieder nicht die Lösung, sondern das, was passieren muss, ist die Lösung. Und das musst du für dich klar definieren.
Aber wie kommt ihr sozusagen denn auf die Idee, okay, wir ändern jetzt Time-to-Ticket sozusagen ab und wollen das reduzieren? Ist es dann montags morgens, du und Julian sitzen im Büro und gucken sich irgendwie die 50 Google-Sheets an und denken so, den hier nehmen wir und den reduzieren wir jetzt? Oder ist das so strategisch überlegt und, keine Ahnung, man vergleicht das irgendwie und sagt, da sind wir im Durchschnitt schlechter als die Branche?
Immer da, wo, glaube ich, der größte Pain gerade intern ist, weil es, bestes Beispiel Kundensupport, wie oft gibt es da Leute, die sagen, ich brauche so lang für das und das und ich brauche mehr Stunden oder wir brauchen ein zweites, ein drittes und ein viertes. Das ist immer sehr einfach, wenn du es nicht getrackt hast. Und dann kann man natürlich hingehen und sagen, hey, was machst du denn den ganzen Tag? Welche Tickets bearbeitest du denn? Und bestes Beispiel ist bei uns, wir haben so ein Schadens-Typeform. Wenn du jetzt auf Rucksäcke guckst, dann gibt es bei uns jetzt in Summe 7 Schäden, die sich wiederholen. sind 7 verschiedene Arten von Schäden. Das fängt an bei einem kaputten Reißverschluss, geht über einen verlorenen Brustgurt, über einen rostigen Druckknopf. Es sind immer die 7 gleichen. Und immer wenn wir merken, hey, irgendwie da gibt's gerade was Neues, dann fügen wir eben einen Fehler hinzu. Das passiert über so eine einfache Bildauswahl und haben in unserem Kundensupport wie so ein Self-Service-Center eingepflegt, wo der Kunde, wenn er einen Schaden am Produkt hat, das auswählen kann, sich da durchklicken kann und am Ende kriegt er die Lösung. Über 70% dieser genutzten oder der fertig eingereichten Schadenstypeforms landen gar nicht erst beim Kundensupport.
Die werden also vorher einfach dann schon, die genau. sind so durchautomatisiert, dass...
Genau, ohne KI. Also wir haben keine KI, sondern es gibt einfach eine klare Input-Variable. Daraus wird entschieden von einem Algorithmus. Das ist quasi einfach nur Punkte zuweisen oder ab einem bestimmten Punkt eine Reparaturlösung zuweisen. Und auf Basis dessen wird dann mit Zapier, das nutzen wir aktuell als Automatisierungstool, eine E-Mail verschickt. Und das passiert ohne menschliches Zutun. Und das kam halt aus dem Punkt, dass wir gesagt haben, wir haben so viele Tickets, schreiben immer das Gleiche. Warum, wenn wir das Makro 50 Mal benutzen in der Woche, warum nicht einfach dem Kunden eine Lösung geben, die ihm sofort hilft? Und es kommt super an. Also dieses Schadens-Typeform ist mit 4,7 von 5 Sternen bewertet von unseren Kunden.
Okay, das ist natürlich schon ziemlich strong. Aber das ist dann sozusagen auch deiner Meinung nach immer die Ausgangslage, weil ihr jetzt sozusagen daraufgehend KI implementieren könnt, die dann noch irgendwie viel komplexere Antworten sozusagen erzeugen können. Aber dementsprechend ist das sozusagen die Antwort auf die Grundsatzfrage, immer erst sozusagen intern die Prozesse und sozusagen auch die ganzen Abläufe erstmal sozusagen standardisieren, weil eigentlich hast du ja am Ende, wo du hast gerade gesagt, das ist keine KI, das ist einfach nur ein Prozess, hast du mit dem Ergebnis des Prozesses ja eben genau das, was die Leute mit der KI erreichen wollen. Weißt du, was ich meine? Und das ist dann, finde ich, eigentlich ein spannender Gedankengang, dass eigentlich der Effekt der KI im einem guten Prozess entsteht und dass die KI jetzt sozusagen danach nochmal deutlich besser arbeiten kann, weil ihr so viel davor schon vor- und ausformuliert habt.
Ja, also diese 75 Sekunden, da ist keine KI involviert. Keine, gar nicht. An keinem Punkt der Customer Journey nutzen wir KI. Wir nutzen wirklich nur vorgeschriebene Makros, die auch mit der Zeit iteriert sind. Also wenn dann irgendwie auf ein Makro ein Problem zurückkam, haben wir wiederum das Makro so angepasst, dass irgendwelche Missverständnisse, irgendwelche falschen Erklärungen, wie auch immer, optimiert worden sind, weil eine der größten Dinge ist ja auch zum Beispiel die One-Touch-Quote. Wie viele Tickets kann ich mit einer einzigen Antwort final abschließen? Ne, und so erreichen wir zum Beispiel auch eine One-Touch-Quote von 78-85%, so roundabout im Range. Das heißt, nur 15% der Tickets müssen überhaupt mehr als ein einziges Mal beantwortet werden. Ne? Und ich glaube, auch da haben wir mit Rucksäcken einfach einen sehr supportaufwendigen Markt. Ne, ein Rucksack ist ein Produkt der täglichen Benutzung. Es wird starken, meist auch irgendwie zu starken Belastungen ausgesetzt, die nicht vorgesehen sind für das Produkt. Der wird durch die Gegend geschleudert, an Griffstücken hochgehoben, irgendwie gegen eine Wand geschleudert. Also da gibt es ja tausende Varianten. Und trotzdem aber auch in so einer Price-Range, dass du nicht einfach sagen kannst, hey, ist ein neuer. Also da lohnt sich dann auch mal eine Reparatur. Da lohnt sich auch mal den Kunden entweder eine Send-In oder eine eigene Reparatur anzubieten, Ersatzteile. Und wir haben auch den größten Ersatzteil-Shop zum Beispiel für Rucksäcke. Ist auch so ein Fun-Fact. Also wir haben über 20 Ersatzteile für unsere Produkte in einem Online-Shop, die der Kunde günstig nachbestellen kann. Aber das sind auch alles so Grundlagen dafür, um diese Standardisierung von Prozessen weiter voranzutreiben. Ne? Also das Setup in der Standardisierung fängt nicht an bei KI. Und KI ist auch nicht das Heilmittel, wenn das alles davor nicht sauber aufgebaut ist. Egal, ob es der Retourenprozess ist, egal, ob es Ersatzteile sind, der Reklamationsprozess oder auch der Einkaufsprozess. Ich würde sagen, von unseren Tickets, lass es 10% sein, die auf Pre-Purchase fallen. Wir haben sehr wenig Fragen zum Produkt. Was wir aber haben, ist Reklamationen oder ich habe meine Rechnung verloren, wo bleibt mein Paket? Das sind eigentlich so die meisten Fragen bei uns, weil alles andere davor schon abgefrühstückt ist.
Sehr cool. Also ich finde es einen guten Punkt.
Ja, dann lass uns doch zur zweiten Frage kommen, die wir hier im Podcast-Gast stellen. Und das ist die Frage, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Ja, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ich glaube, dieses klassische Stay Humble, ich glaube, das ist wahrscheinlich sehr generisch. Aber gerade so in der Gründerszene, finde ich, merkt man immer sehr oft, sehr schnell, dass die Leute nicht humble bleiben und nicht aufpassen, wie sie ihr Geld ausgeben. Und dieser Lean-Startup-Ansatz ist halt der ungefährlichste, muss man ja auch so sagen. Fremdes Kapital aufzunehmen ist immer super, super gefährlich. Und damit dann diesen Höhenflug einfach nicht so wirklich wahrzunehmen. Ne, es ist umgekehrt genauso eine große Gefahr. weil man selten Erfolge feiert, die man erreicht, oder auch dieses Level an Erfolgen sich unheimlich schnell normalisiert. Ne, da kommt jetzt ein Business-Deal, wir machen 100.000 Euro Umsatz mit einem Business-Deal. Okay, dann kommt der nächste, macht 90.000 und denkst so, ist halt ein Deal. Ne, und dann brauchst du immer diesen nächsten Kick. Gleichzeitig ist es aber, glaube ich, unheimlich wichtig, nach außen einfach nicht zu krass zu wirken und eher so seine Erfolge im engeren Kreis oder im eigenen Kreis zu feiern und ja, einfach nicht so auf dicke Hose zu machen.
Ich finde das sehr, sehr passend, weil so habe ich euch jetzt auch irgendwie wahrgenommen, weil ich irgendwie sagen muss, ich hatte gedacht, dass ihr ganz anders agiert und sowas, weißt du, was ich meine? Und das war jetzt für mich sehr, sehr spannend, dass das sozusagen deine letzten Worte in diesem Podcast sind, wo ich merke, okay, lustig, das ist eigentlich genauso wie erwartet, weißt du, was ich meine? Also zu sagen, nicht irgendwie großkotzig, nicht irgendwie auf dicke Hose machen, aber dafür halt irgendwie ein extrem gutes Fundament, wo ich gedacht hätte, ey, da könnten wahrscheinlich auch irgendwie 3-4 Millionen Euro weniger irgendwie bei rumkommen und man könnte irgendwie noch auf der anderen Seite mehr auf dicke Hose machen, aber dann ist es sozusagen genau verschoben, das finde ich sehr besonders, deswegen finde ich sehr, sehr cool.
Ja, freut mich sehr zu hören, ja, ist guter Spiegel.
Ja, gibt schlimmere Spiegel. Nee, also vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich glaube, es ist auch eine coole Folge geworden, wo deine Geschichte irgendwie gut platziert ist, aber auch irgendwie sozusagen die ganze Gründungsgeschichte. Ich glaube, es hat gut funktioniert. Mir hat das viel Spaß gemacht. Ich bin sehr zufrieden. Ich hoffe, du auch.
Absolut.
Und ja, bedanke mich erneut für deine Anreise und ja, hat mir viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
Mir auch. Danke euch.
Danke dir, Nico. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao. Werbung in eigener Sache. Wie bei AppScale, das sind nicht nur Marvin und ich, sondern mittlerweile mehr als 10 Personen, die hier im Hintergrund arbeiten und jeden Tag alles geben, damit die spannendsten D2C-Brands in Deutschland das beste AB-Testing und die beste Conversion-Rate-Optimierung bekommen, die sie verdient haben. Wir sind eine junge Agentur aus Köln, spezialisiert eben genau darauf, datengetriebenes AB-Testing für D2C-E-Commerce-Brands komplett in-house für die zu übernehmen. Und mit unserer einzigartigen Flywheel-Methode haben wir in den letzten 2 Jahren über 55 Love-Brands zu mehr als 60 Millionen Euro mehr Umsatz verholfen. Normalerweise platzieren wir in diesem Podcast nur E-Commerce-Gründer und Gründerinnen aus dem Dachraum. Heute wollen wir uns selber ein bisschen mehr in den Fokus rücken, wenn du Besitzerin oder Besitzer beziehungsweise Marketingverantwortlicher einer D2C-Marke bist und gerne mal wissen willst, was genau AB-Testing für deine Brand bedeuten könnte oder du das aktuelle Setup in deiner Brand einfach einmal hinterfragen möchtest, buch dir doch gerne unter www.appscale.de einen Termin oder schreib mir direkt auf LinkedIn. Was machen wir? Wir würden uns in dem ersten Schritt einmal kostenlos und unverbindlich einmal deine Zahlen angucken und daraufhin ein wirklich absolut unverbindliches, aber sehr detailliertes Audit anfertigen. Danach weißt du ziemlich gut, was in deiner Brand gerade gut funktioniert, was noch optimiert werden kann und alles weitere können wir von da besprechen.